Careers at All for One, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Careers at All for One Podcast. Wir sind mit einer neuen Folge am Start und widmen uns dem Thema Nachhaltigkeit. Sie liegt nicht nur gerade im Trend bei vielen Unternehmen, sondern ist auch eine Notwendigkeit. In unserer neuesten Folge erfährst du, worauf es bei dem Thema Nachhaltigkeit ankommt und welchen konkreten Maßnahmen die All for One Group ergreift. Ich freue mich, dass wir für diese Folge unseren Executive Director of People and Culture und Corporate Responsibility Susanne bei uns begrüßen dürfen. Hi Susanne.
Hallo.
Hallo Susanne. Mir fehlen gerade die Worte, das glaube ich. Liegt wirklich daran, dass wir unsere erste Folge quasi mit unserer direkten Vorgesetzten drehen dürfen. Und ja, natürlich die Anspannung sehr groß gerade hier im Raum.
Auf jeden Fall.
Nein, aber wir freuen uns tierisch, dass du Zeit hattest, mit uns diese Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, wir überlassen dir kurz die Bühne und du stellst dir am besten uns. Ich meine, wir kennen dich, aber vielleicht unseren Zuhörenden mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Susanne Krause-Hennemann, langer Name. Ja, ich habe die Rolle, wie Shannon gerade schon gesagt hat, für das People and Culture Team und auch für das Sustainability Team oder Corporate Responsibility Team in der All for One. Ich arbeite jetzt seit circa 11 Jahren für das Unternehmen und habe natürlich auch schon davor eine HR-Historie gehabt. Ich habe ursprünglich mal über meinen Studiengang Jura im Arbeitsrecht gestartet, bin dann über verschiedenste Bereiche im HR dann in meine Rolle gekommen. Heute bin ich natürlich operativ weniger tätig. Ich bin vielleicht in Projekten eher mal unterwegs. Was ist vielleicht noch wichtig zu wissen, privat, ich bin verheiratet, lebe mit meiner Familie in Lünen, das ist eine kleinere Stadt zwischen Dortmund und Münster, besuche aber natürlich auch sämtliche andere Geschäftsstellen in der gesamten All for One Group und ja, meine Heimatgeschäftsstelle ist in Dortmund am Königssee.
Da, wo wir gerade aufnehmen.
Genau.
Genau.
Der schönste Standort.
Das muss aber erwähnt werden. Super. Wie Shannon es eben auch schon erwähnt hat, wir widmen uns ja heute dem Thema Nachhaltigkeit, also dem Thema Sustainability, der einer unserer wichtigsten Grundpfeiler ist in unseren Unternehmenswerten. Und wir hatten bereits in der Vergangenheit einen internen Podcast, bei dem wir dieses Thema mit Kolleginnen thematisieren durften. Und meine erste Frage ist, wie lebst du diesen Wert privat, Susanne?
Ja, gute Frage. Es ist so, dass ich das eigentlich schon relativ früh von meinen Eltern mitbekommen habe. Also meine Eltern haben immer schon darauf geachtet, dass wir Lebensmittel kaufen, die halt von der Kette her möglichst nachhaltig sind. Und muss auch dazu sagen, in den Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Mein Vater ist Ingenieur und auch ein kleiner Tüftler und wir haben auch damals schon eine Solaranlage gehabt und dass wir jetzt nicht gerade auch noch ein Windrad auf dem Dach hatten, ist nur unseren Nachbarn zu verdanken, weil am liebsten hätte er darüber dann auch noch die Energie nutzt und wäre möglichst gerne auch autark gewesen. Also von daher, das habe ich eigentlich schon relativ früh mitbekommen und auch, dass man zum Beispiel sehr achtsam mit der Mobilität umgeht, dass man nicht für jeden Weg das Auto nutzt, sondern viele sich auch aufs Fahrrad setzt, öffentliche Verkehrsmittel. Ja, und was mir persönlich natürlich sehr wichtig ist, ist so eine Sache, wo ich sehr stark darauf achte, dass ich gerade beim Thema Kleidung nicht mir schnell was kaufe, dreimal anziehe, und dann wieder entsorge, in den Kleidersack stopfe, sondern entweder sind es hochwertige Dinge, ich trage teilweise, darf ich gar nicht laut sagen, manche Sachen 10, 15 Jahre. Ich hole die dann immer wieder aus dem Kleiderschrank, weil die Mode ändert sich ja immer wieder.
Der Trend kommt immer wieder.
Ja, genau, solange sie noch passen. Oder ich gebe sie auch gerne tatsächlich in einen Second-Hand-Shop ab. Also wir haben ja auch eine Kollegin bei uns im Team, die betreibt ihr selber mittlerweile ein.
Schöne Grüße an Carla.
Ja, genau, schöne Grüße an Carla. Also so versuche ich Nachhaltigkeit auch in meinem Privatleben umzusetzen.
Man muss sagen, also du warst eigentlich schon vor 30 Jahren schon so weit, wo heute vielleicht schon viele gerne wären.
Ja, wobei ich jetzt aber dazu sagen muss, dass ich als Jugendliche auch manchmal ein bisschen geschimpft habe, wenn meine Eltern wieder gesagt haben, nee, wir fahren jetzt nicht mit dem Auto und es gibt jetzt einen Grünkernauflauf statt Schnitzel und Pommes.
Wir haben ja auch unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Mhm. Kannst du mir ein bisschen was zu diesem Prozess erzählen?
Ja, wir haben ja mittlerweile schon unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht sogar veröffentlicht, also für das vergangene Geschäftsjahr. Und es ist so, dass wir für den ersten Bericht natürlich erst mit einer Wesentlichkeitsanalyse starten mussten, weil wir schauen müssen, welche Nachhaltigkeitsfelder für uns wirklich relevant sind. Wir sind ja ein IT-Dienstleister oder Provider und wir produzieren jetzt nicht oder wir sind kein Energieunternehmen. Und von daher haben wir natürlich ganz andere Nachhaltigkeitsfelder, wo wir wirklich Einfluss drauf haben, als ein Produktionsunternehmen oder ein Energieversorger. Ja. Und nachdem wir diese Analyse durchgeführt haben, haben wir ja mit ersten Messungen gestartet, wie unsere eigenen Werte in diesen einzelnen Feldern sind, also im Kontext der verschiedenen drei Scopes, zu denen wir ja die Emissionen zum Beispiel messen müssen, im Kontext Diversity, Führungskultur etc. pp. Da fällt zum Beispiel unter anderem dann, wenn ich an die Scopes denke, die Mobilität rein. Das ist ein Thema, wo wir als Dienstleister, weil wir halt auch viel bei unseren Kunden sind, wir sind sehr dezentral organisiert, einen großen Einfluss drauf haben. Und die Mobilität ist natürlich von heute auf morgen nicht wegzudenken, aber wir haben natürlich schon Möglichkeiten, diese umweltfreundlicher oder klimafreundlicher zu gestalten. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel auch Richtung Data Center. Also da haben wir einen Hebel, in dem wir halt viel auf Grünstrom umstellen können und somit natürlich auch viel weniger Emissionen verbrauchen. Mhm. Oder auch bei unseren Gebäuden. Also wenn man sich die Geschäftsstelle jetzt hier in Dortmund anschaut, sie ist noch ziemlich neu, da sind wir natürlich von der Energiebilanz sehr deutlich besser, als wenn ich jetzt an unsere alte Geschäftsstelle denke, die zur 2000-Jahreswende eben fertiggestellt wurde und wo es vielleicht nur zweifach verglaste Fenster gab, eine andere Heizung. Da schauen wir natürlich, dass wir uns hier zu diesen Themenfeldern, die für uns wesentlich sind, ja, entsprechende Daten zusammentragen, die valide sind. Das haben wir jetzt im zweiten Bericht nochmal ein bisschen optimieren können. Mhm. Und dass wir im Prinzip jetzt dieses Geschäft hier nutzen, um uns Ziele zu diesen Kategorien oder zu diesen Nachhaltigkeitsfeldern zu setzen, die für uns als All for One relevant sind. Und ja, diese Ziele werden wir dann auch zukünftig weiter verfolgen. Und wir planen auch zum Beispiel ja wirklich auch nach Science-Based Target unsere Emissionen entsprechend zu reduzieren und dann vielleicht irgendwann dann auch, aber da warten wir natürlich alle auf neue Technologien, nicht nur die All for One, irgendwann mal bei Null zu sein.
Habt ihr da jetzt irgendwie auch externe Unterstützung oder generell Unterstützung von extern bei diesem Thema Nachhaltigkeit oder wie arbeitet ihr da in die Richtung?
Wir hatten zu Beginn Unterstützung durch eine kleine Beratungsfirma, Plant Values, die uns wirklich sehr gut unterstützt hat. Falls ihr uns hören solltet, schöne Grüße an Plant Values an dieser Stelle. Es muss ja auch immer für das Unternehmen verkraftbar sein, von der Größe natürlich auch. Ich kann natürlich auch noch viel größere Beratungsfirmen beauftragen. Aber dann müsste ich auch intern natürlich einen gewissen Stab haben. Und das war jetzt für uns genau richtig, so zu starten. Und jetzt ist es so, dass wir uns punktuelle Unterstützung holen. Wir sind aber auch in vielen Konferenzen mit dabei und auch intern. Wir haben ja jetzt auch eine strategische Initiative Nachhaltigkeit gegründet, sodass wir Nachhaltigkeit nicht nur nach innen, sondern auch nach außen denken und leben wollen. Also ein Beratungsangebot für unsere Kunden schaffen, was übrigens auch im Teil der Wesentlichkeitsanalyse rauskam, dass wir hierüber einen enormen Einfluss auch für Nachhaltigkeit bei unseren Kunden sorgen können. Und die Kollegen, die dort unterwegs und aktiv sind, bilden sich ja auch gerade weiter und wir sind in einem sehr, sehr engen Austausch. Also es gibt eigentlich nicht nur das Nachhaltigkeitsthema innerhalb der All for One und die Kollegen, die in der Initiative mitarbeiten, sondern wir sind eigentlich alle in einem oder in dem einen Themenfeld unterwegs und sehr vernetzt. Und es gibt immer irgendjemand, der halt noch mehr Know-how in einem Spezialthema hat und ja, darüber tauschen wir uns dann entsprechend aus und ja, es gibt auch mal die eine oder andere Weiterbildung, aber man darf auch nicht vergessen, das Thema ist ja jetzt noch nicht so alt und von daher, die Regulatorik ändert sich gerade auch stetig und da müssen sich gerade viele rantasten, da gibt es jetzt wenig, die schon ganz, ganz weit vorne sind.
Du befindest dich ja ein bisschen in einer Doppelrolle. Also du bist ja sozusagen Director auch von People Culture, aber auch eben von Corporate Responsibility. Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch mittlerweile einen eigenen Bereich. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dieser organisiert ist, wie viele Personen arbeiten da und was auch nochmal zukünftig ansteht?
Also ja, das mag auf den ersten Blick vielleicht etwas fremd klingen. Warum hängt Nachhaltigkeit jetzt gerade bei jemand, der eigentlich in dem People-Umfeld unterwegs ist, Aber man darf nicht vergessen, was ich eingangs schon erwähnt habe, wir sind ja kein Produktionsunternehmen und ein Energieversorger. Also 2/3 der Nachhaltigkeitsthemen fällt tatsächlich auf das People-Business. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt an ein Zielpaket denke, was wir uns setzen wollen, wo es um die Mitarbeiter geht, beispielsweise für mehr Diversität zu sorgen. Das kann jetzt hinsichtlich der Altersstruktur sein, das kann Richtung der Auszubildenden sein, der Trainees, der dualen Studenten etc. pp. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt halt über die Nachhaltigkeit im Kontext People Business uns Ziele setzen können und arbeiten können, sodass da eine sehr, sehr starke Vernetzung ist. Oder anderes Beispiel, nachhaltige Führungskultur. Also die Führungskultur in einem Unternehmen ist unheimlich wichtig, um für eine gute Kultur generell zu sorgen, um auch eine Mitarbeiterbindung sicherzustellen und auch am Arbeitsmarkt natürlich interessant zu sein. Und wir alle kennen den Fachkräftemangel. Und von daher ist es schon auch total wichtig, dass wir im Kontext People, weil wir haben nur unsere Mitarbeiter, wir stellen halt nichts her und da entsprechend zu agieren. Und was mir auch noch weiter einfällt, ist, wenn ich an den Kandidatenmarkt schaue oder auch ins Unternehmen rein, mittlerweile ist es vielen Mitarbeitern wichtig oder auch Kandidaten, dass sie ein Unternehmen haben, mit dem sie sich identifizieren. Hinsichtlich Purpose natürlich auch, was finden oder unter sich ein Unternehmen wünschen, was ihrem Wertesystem entspricht und wo sie auch einen Sinn sehen, dass da was Gutes geschieht.
Ja.
Ich glaube, das ist, wenn man es richtig nutzt und ausbaut, ein Wettbewerbsvorteil und macht uns sicherlich auch am Arbeitsmarkt dadurch attraktiver.
Du hast ja auch gerade ein bisschen die soziale Nachhaltigkeit angesprochen. Da sind wir auch, glaube ich, mit vielen Kooperationspartnern unterwegs, wie mit SocialBee. Wir arbeiten auch, glaube ich, mit der AfB. Kannst du da auch noch vielleicht ein paar Punkte zu erzählen?
Ja, also wir machen in der Tat schon relativ viel in dem Bereich. Also früher waren wir sogar, muss ich dazu sagen, sehr auf den CSR, also Corporate Social Responsibility, ausgerichtet. Und wir fördern seit Jahren, also wirklich seit ganz vielen Jahren schon soziale Mitarbeiterprojekte. Und da kommen wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ich kann auch wirklich immer nur empfehlen, mal auf der Homepage bei uns nachzulesen. Da gibt es ganz, ganz tolle Mitarbeiterprojekte. Und übrigens auch eine Podcast-Folge vielleicht wert. By the way. Und wir haben natürlich verschiedenste Kooperationen auch. Also einmal Anpfiff ins Leben. Das ist eine Kooperation, in dem es darum geht, dass man Jugendliche mit Handicap fördert und denen eine Chance gibt am Arbeitsmarkt oder auch generell beim Thema Ausbildung, Soft Skills, persönliche Entwicklung und sie ins Unternehmen vermitteln kann, dass man verschiedene Sportvereine fördert, wo sie alles, was rund um die soziale Kompetenz ausbauen können, wo sie Trainer haben, feste Ansprechpartner und. Dann ist es so, dass wir, klar, SocialBee natürlich mit SocialBee zusammenarbeiten. Da haben wir auch selber bei uns im Team
die Sarah.
Eine neue Kollegin, genau, die Sarah und auch noch eine weitere und natürlich auch noch viele andere in den operativen Einheiten. Und ich finde das eine ganz tolle Initiative, weil wir da natürlich unsere Eigendiversität steigern und gleichzeitig den Kollegen, die Sarah jetzt zum Beispiel, dann auch die Chance geben, ja, einen vernünftigen Einstieg zu finden, weil es ja schon auch ein neuer Lebensabschnitt für die Menschen ist, ja, wenn sie in Deutschland jetzt neu beginnen und viel zurücklassen mussten und ja, so sichergestellt, dass sie eine vernünftige Ausbildung bekommen, aber auch der kulturelle Teil wird mit begleitet. Also einmal durch SocialBee und natürlich durch die Unternehmen und die Paten, die neuen Kollegen dort mit begleiten. Ja, und AfB, du hast gerade genannt schon, Channel, das ist eine Kooperation mit AfB, indem wir gebrauchtes IT-Equipment dorthin geben und das wird dann entsprechend aufbereitet und dem Markt dann wieder zur Verfügung gestellt.
Susanne, laut einer Studie gehört also es ist eine Deloitte-Studie, gehört eben die der Umweltschutz zu den 5 wichtigsten Zielen für Unternehmen. Siehst du einen großen Wandel jetzt bei den heutigen Arbeitnehmern?
Ja, in der Tat. Das hängt natürlich zum einen an der Regulatorik. Also da tut sich ja gerade auch auf politischer und Gesetzgebungsebene eine Menge, also wirklich eine Menge. Ich glaube schon, dass wir zukünftig, auch wenn ich jetzt an Ausschreibungen etc. denke, natürlich immer wieder auch als Unternehmen, als Beratungsunternehmen auch nachweisen müssen, was wir dort tun. Und so gesehen sind die Unternehmen natürlich auch gezwungen ein Stück weit oder angehalten, vielleicht das bessere Wort, wo sind die Unternehmen dann auch angehalten, dort entsprechend was zu tun. Aber was ich schon auch merke, ist, dass viele Mitarbeiter oder auch der Kandidatenmarkt es fordert. Wir erleben das in vielen Vorstellungsgesprächen oder auch bei vielen Mitarbeitern, dass der Wunsch da ist, dass das Unternehmen oder jetzt in unserem ganz konkreten Fall die Euphorie nachhaltiger ist.
Allein. Aber ist das ein Generationending? Also sagt man, sind das eher die Jüngeren oder sind das die, also kannst du das irgendwo altersmäßig einschränken? Oder?
Ja, ich glaube schon, dass es natürlich viel durch die Bewegungen gerade in der Gesellschaft eher durch Jüngere getrieben. Genau. Ja, ja. Aber, also jetzt allein, wenn ich jetzt an mich selbst denke oder an meine Familie, es ist nicht allein das Thema der Jüngeren. Es wird jetzt nochmal vielleicht stärker thematisiert oder kommt jetzt stärker nochmal zutage, dass wir da was tun müssen. Und es wird eben jetzt eingefordert. Ich denke, jede Generation hat so ihre eigenen Bewegungen, für die sie kämpft und für die sie einsteht. Aber es ist für mich kein Thema nur der jüngeren Generation, sondern da müssen wir alle anpacken. Und ich glaube, dass es auch viele Ältere gibt. Allein wenn ich jetzt auf das Thema Mobilität zum Beispiel schaue, wir haben ganz viele auch von den Consultants, die jetzt vielleicht schon etwas älter sind, die ihre Autos zurückgeben und sagen, ich brauche es nicht mehr. Ja. Also ich fahre gerne mit Bahn, mit Bus und Bahn und bei Bedarf nutze ich einen Mietwagen oder ich gebe was Carsharing und gar nicht mehr so sehr der Wunsch nach dem Dienstwagen da ist. Also er ist immer noch aktuell und manchmal sogar vielleicht gerade von Jüngeren wird sowas gewünscht, dass wir da was anbieten, weil sie vielleicht lebensphasenbezogen zum Beispiel doch jetzt gerade ein Auto brauchen, gerade wenn man vielleicht weiter draußen wohnt, die öffentliche Verbindung nicht optimal ist, man vielleicht noch Kinder wegbringen muss, morgens Schule oder Kindergarten oder was auch immer. Und dass man dann, wenn man jetzt zum Beispiel diese Phase sogar hinter sich hat, wieder etwas flexibler ist und gerne wieder aufs Rad, auf Bus und Bahn oder auch tatsächlich das E-Bike oder auf normales Fahrrad umsteigt. Mhm. Also da ist schon eine Bewegung erkennbar. Ich würde es aber nicht nur an der Generation festmachen. Also erlebe ich jedenfalls nicht so.
Ich glaube, ein wichtiger Grund ist auf jeden Fall auch so die Digitalisierung, dass man einfach verstärkter soziale Medien nutzt, einfach viel, viel mehr Informationen bekommt. Also dass viele Problematiken auch transparenter irgendwie kommuniziert werden. Dadurch ist das, glaube ich, nochmal viel präsenter. Also viele Problematiken sind viel präsenter. Ja.
Ich meine, ich find's durchaus positiv und ich finde super, was gerade auch wirklich passiert. Also wenn ich darüber nachdenke, ich gehöre zu einer Generation, da gab es vor, ich weiß nicht wann das war, ich glaube vor 1-2 Jahren noch einen Artikel in der Zeit, weil ich gehöre noch mit meinen Anfang 40 zu der Generation Baerbock und Jens Spahn war das die Generation, so die 90er-Kinder, die eigentlich kaum Krisen mitbekommen haben oder miterlebt haben. Ne? Also das heißt, wir haben da eigentlich die Made im Speck gelebt und uns eigentlich um nichts kümmern müssen. Wir sind nicht auf die Straße gegangen zum Demonstrieren oder sonst was, weil uns ging es gut. Aber ja, es ist jetzt so ein krasser Wandel gerade, der durch die Gesellschaft geht und der wird ja vor allem durch die Jugendbewegung wieder vorangetrieben, was echt mega cool ist.
Das ist in der Tat so. Wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die deutlich ältere Generation schaue, also heute Rentner, Generation. Viele haben ja damals auch schon sehr nachhaltig gelebt. Das darf man nicht vergessen. Also viele hatten ihren kleinen Garten hinten dran. Kleidung wurde nicht so oft gewaschen, wurde nicht so oft neu gekauft. Auch mit dem Energieverbrauch, wenn ich an die Heizung denke, ich weiß auch, bei meiner Oma war das wirklich früher so, man hatte einen geheizten Raum, der Rest des Hauses war einfach kalt und es wurden dann die Türen zugelassen. Und
aber das war auch die Nachkriegsgeneration.
Ja, genau. Und die hat sehr, die meinte ich gerade, und die hat sehr, in meinen Augen, was das anging, Ressourcen schon gelebt. Mhm. Ich habe sonst noch einen Punkt, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, egal welcher Generation man vielleicht das Thema Nachhaltigkeit gerade im Kontext Umwelt zuschreiben möchte, man sollte kein Fingerpointing betreiben. Das finde ich ganz wichtig. Also jeder hat da vielleicht seine eigenen Maßstäbe und jeder hat vielleicht auch sein eigenes Themenfeld, wo er Nachhaltigkeit auslebt. Ich glaube, dass Aufklärung und transparent machen der Themen unglaublich wichtig ist. Deswegen machen wir zum Beispiel intern auch ständig unsere Roadshows, dass wir in die einzelnen Bereiche reingehen, also das Nachhaltigkeitsteam und dort immer wieder auch das Wissen, was wir uns selbst aktualisieren, natürlich auch weitergeben an die Mitarbeiter. Und dann kann jeder auch ein Stück weit für sich selbst entscheiden, auch im Rahmen der Selbstverantwortung, was nehme ich für mich denn an? Und das finde ich wichtig, dass man nicht auf andere zeigt und dann sagt, hey, du fährst jetzt ein großes Auto und du bist nicht nachhaltig. Vielleicht macht er ganz viele andere Dinge, die derjenige, der vielleicht einen kleinen Wagen oder ein E-Fahrzeug fährt, nicht tut. Mhm. Also das finde ich enorm wichtig. Und auch das Thema Generation nochmal zurückzukommen. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen mit Björn, also Björn ist ja für Recruiting und Employer Branding unserem Team verantwortlich. Mhm. Wir hatten einen Termin mit unseren E-Sportlern Da ging es nochmal darum, dass man halt im Kontext Diversität schaut, ob wir nicht auch Damenteams fördern oder auch stärker nochmal schauen, dass wir junge Damen oder Mädels für das Thema E-Sports ansprechen. Mhm. Was dann eine Kollegin eingewandt hat, also eine Spielerin. Mhm. Es ist so, meistens ist es schwierig, die natürlich dann auch anzusprechen, zu finden, weil sie häufig männliche Avatare haben, männliche Spielernamen, was den Hintergrund hat, dass sonst oft gesagt wird, geh nach Hause, geh in die Küche, geh zum Bügeln, du hast ja nichts verloren. Finde ich sehr erschreckend und sehr interessant, weil eigentlich fordert doch gerade die junge Generation das. Und dann frage ich mich, ne,
was ist das nicht auch so ein bisschen?
Dann, also was soll das bringen, wenn ich eigentlich aber selber das ganze Thema anders betrachte?
Da bin ich total bei dir.
Oder in meinem Rollenverständnis das gar nicht lebe, dann nützt es nichts.
Da bin ich total bei dir. Ich glaube, manchmal ist es gerade bei der jüngeren Generation, wenn man mal jetzt selber mal auf sich zurückschaut, das sind so Muster, die einem auch auferzogen werden. Leider, glaube ich. Ne? Ja. Wo man ganz schwer herausbrechen kann. So, da bin ich aber total bei dir. Und da muss man halt auch immer gucken, wie ist dieser Mensch zum Beispiel, wie sozialisiert der Mensch, ne? Wie ist die Umgebung und so. Und das ist auch nochmal super wichtig. Aber das fand ich auch sehr erschreckend, ne? Dass es da noch so diese Problematik
gibt. Ja, wir hatten das Thema.
Ja, genau. Ja. Und wir hatten auch die Problematik, dass wir auch überlegt haben, hey, nicht, dass es von der Außenwelt so wahrgenommen wird, ob wäre es einfach nur eine PR oder eine Marketing, ne? So
eine Masche.
Und das ist ja überhaupt gar nicht bei uns, ne?
Und in meiner Welt gibt's das gar nicht. Jetzt gehöre ich ja jetzt nicht mehr der ganzen jungen Generation an. Deswegen bin ich da schon auch echt bestürzt, dass die Generation, die eigentlich genau diese Themen fordert, selber, aber total widersprüchlich, nicht alle sicherlich, aber zum Beispiel in dieser Szene dann wieder handelt.
Ja, das ist echt erschreckend.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Kleiner Exkurs zum Thema Diversity.
Vielen Dank. Wieder auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt gerne ein Startup bauen. Also dein Unternehmen, Susanne quasi. Wie würdest du das denn nachhaltig gestalten? Also um dir die Frage vielleicht noch ein bisschen leichter zu machen, sagen wir, keine Ahnung, es wäre ein produzierendes Unternehmen. Also du würdest quasi irgendwas herstellen. Wie würdest du dieses
Unternehmen... Das ist dann leichter.
Wir machen es mal noch schwieriger. Und wie würde das Unternehmen heißen?
Okay, das ist aber jetzt eine ganz andere Frage.
Das war nur ein Spaß.
Ja, wie würde ich es gestalten? Also so oder so, ich meine, tatsächlich ist es für uns nicht ganz so relevant als Dienstleistungsunternehmen, aber ich würde darauf achten, hinsichtlich der Lieferketten, gerade wenn ich jetzt an Produktion denke, dass ich da sauber bin. Also dass ich die Lieferketten, es gibt jetzt auch das neue Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, dass ich da möglichst darauf achte, wo meine Rohstoffe herkommen. Was mir ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, das ist aber jetzt egal, ob also produzierendes Unternehmen oder Dienstleister, sollte schon Fokus, ich bin schon auch People-Mensch, das ist schon verwurzelt. Ich lege sehr viel Wert auf die Mitarbeiterentwicklung und ich will jetzt nicht sagen, es ist alles immer schön im Sinne des Wellbeings. Es wird sicherlich auch für jeden Mitarbeiter immer Situationen geben, die für einen persönlich manchmal nicht passend sind. Und da kann man natürlich nicht auf jedes Einzel oder auf jeden Einzelnen immer einzeln schauen. Aber das Thema lebensphasenorientierte Personalentwicklung und eine entsprechende Möglichkeit auch zur Identifikation und Mitarbeiterbindung zu schaffen im Kontext Nachhaltigkeit, das finde ich ebenfalls wichtig. Was natürlich auch relativ einfach ist, ganz klar, Grünstrom verwenden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einfach umzustellen. Also das ist wirklich eine kleine Geschichte. Dann natürlich die entsprechende Gebäudeausstattung, dass wir dort ja energetisch möglichst wenig Emissionen verbrauchen. Dann hängt es natürlich auch noch so ein Stück davon ab, in welcher Branche ich dann tatsächlich unterwegs wäre, um dann spezifische Dinge zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt an Produktion denke und ich wäre jetzt in der Textilbranche, würde mir natürlich spontan einfallen, wenn ich jetzt in Asien vielleicht schon produzieren muss oder vielleicht einen Teil, einfach auch aus Kostengründen. Es gibt mehrere Varianten. Ich muss nicht die preiswerteste Produktion in Asien wählen. Und man kann auch natürlich, das machen ja auch mittlerweile einige Unternehmen, viel in Europa produzieren, was auch nochmal eine Alternative wäre. Oder es gibt zum Beispiel die Firma VD, die ihre Prototypen und bestimmte Produkte in Europa und in Deutschland fertigen lässt und nur einen Teil dann eben nach draußen gibt. Aber auch die kommen ohne die Produktion in Asien nicht aus. Also wir haben uns das Unternehmen mal angeschaut und dort mit der Geschäftsführerin auch gesprochen. Und
von VD?
Ja, schon ein paar Jahre her, weil mich das damals schon sehr interessiert hat, wie die Nachhaltigkeit leben. Also ihr seht, Nachhaltigkeit war damals, das muss 2014 ungefähr gewesen sein, tatsächlich schon ein interessantes Thema, was mich beschäftigt hat. Ja.
Das ist das Unternehmen, wo ich früher den Namen mal falsch ausgesprochen hatte. Das ist dieser Rucksackhersteller, kennst du auch schon, null?
Ja,
das die heißt immer Wort oder ich keine Ahnung, aber irgendwann habe ich erfahren, die heißen tatsächlich VD.
Ja, die machen auch ähnlich wie so Fahrradtaschen, die einrollen, an die Räder hängen kann, die wasserdicht sind, natürlich ganz viel Outdoor-Kleidung. Ja, genau. Und das merkt man zum Beispiel auch, wenn man dort reinkommt und das finde ich, ist auch etwas, Nachhaltigkeit sollte auch sichtbar sein. Mhm. Also in den Geschäftsstellen zum Beispiel, wo die Mitarbeiter sind. Und wenn ich dort reinkomme, merke ich sofort, okay, die Stühle, die Tische, vielleicht Materialien dann verwendet, die nachhaltig produziert wurden und die dann auch wieder gut und einfach recycelt werden können. Mhm. Oder vielleicht auch eine gewisse Langlebigkeit haben. Darüber kann ich ja auch Nachhaltigkeit sein. Und auch bei uns achten wir mittlerweile stark darauf, dass wir zum Beispiel nachhaltige Produkte verwenden, wie zum Beispiel unseren Kaffee, unsere Milch. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten natürlich, die aber auch den Mitarbeitern mittlerweile auffallen.
Aber bist du dann jemand, also sagen wir mal, wenn du jetzt Unternehmerin wärst, wärst du dann auch jemand, der dann auch in diese Produktion dann auch geht und schaut, wo kommen meine Rohstoffe her? Also
ja,
wo wird das alles hergestellt?
Ja. Also das wäre mir schon wichtig. Ich fände es ja dann auch spannend, wäre dann auch ein Stück weit mein Produkt.
Ja, doch.
Also Susanne packt das schon auf jeden Fall mit an.
Das kann ich bestätigen. Also ich würde, glaube ich, nicht mehr an der Maschine stehen. Das geht dann auch nicht in der Rolle. Aber mich interessiert natürlich schon, wie wird das gemacht, dass ich mir das mal zeigen lasse. Das schon. Aber dann muss ich natürlich darauf vertrauen, dass es dann andere Leute entsprechend auch weiterführen und umsetzen.
Ja. Interessanter Fact zum Thema Schokolade. Ich weiß nicht, also ihr kennt ja bestimmt Joko Winterscheid. Also das ist der Kollege, der Moderator von, also der Kollege von Klaas Volker Umlauf. Ja. Der hat ja seine eigene Schokolade jetzt auf den Markt gebracht. Die heißt ja Jokolade. Und ich habe das mal in einem Podcast gehört. Ich wusste es nicht, dass Schokolade eins der zu den schmutzigsten Produkten überhaupt gehört. Also die eigentlich so hergestellt werden. Ne? Weil wenn
wegen der Kakaobohne.
Genau. Also wegen der ganzen Lieferkette, wegen der Produktion.
Ja,
ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Und wie die Leute quasi, die Plantagenbauern da wirklich ausgenommen werden. Und also es ist
sehr ähnlich wie bei den Kaffeeplantagen.
Genau, das ist, das habe ich nicht gewusst, dass Kakao eigentlich so wirklich ein schmutziges Geschäft ist. Also.
Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Alternativen zu den gängigen Schokoladen.
Ja.
Die man sonst so im Supermarkt findet. Also die gab es zum Beispiel auch früher nicht. Also da muss man mit ins Reformhaus gehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter nämlich dann im Reformhaus halt andere Sachen gekauft hat.
Ja.
Sojamilch und zum Beispiel andere Süßigkeiten, die dann nur mit Honig gesüßt wurden, die wir als Kinder natürlich semi-toll fanden.
Das hat sich echt auch super geändert, finde ich. Also es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viele nachhaltige Supermärkte. Ja. Also hier zum Beispiel, glaube ich, in NRW gibt es einen sehr bekannten, den Superbiomarkt. Mhm. Der ist wirklich sehr gut.
Mhm. Ja. Ich glaube, bevor wir jetzt auf die letzte Frage nochmal zu sprechen kommen, müssen wir langsam auch aufs Ende zugehen.
Oh, schade.
Ja, ich fand es auch super interessant. Das klingt super interessant. Wir haben ja diese Rubrik Job of the Month. Ich glaube, du hattest dir da auch mal einen Job rausgepickt, den du uns in der Folge vorstellen möchtest.
Ja, und zwar ist es so, dass wir einen Specialist suchen für unser People-Management-Team mit dem Schwerpunkt Global Mobility oder gerne auch BAV. Also es muss nicht beides sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn der oder diejenige dort nicht erfahren ist, Interesse in dem Themengebiet reicht. Wir würden natürlich da auch entsprechend eine gute Ein- und auch Ausbildung übernehmen oder Einarbeitung und Ausbildung. So. Ja, ich kann nur sagen, ein nettes Team ist da. Idealerweise Besetzung in Dortmund oder Filderstadt. Mhm. Also Filderstadt, Stuttgart. Ja, es gibt flexible Arbeitszeiten. Wir bieten die Möglichkeit an, neben dem Office, was uns auch wichtig ist, gerade fürs Teamgefüge, aber natürlich auch gelegentlich zu Hause zu arbeiten. Und ja, also ich garantiere wirklich, dass die Stelle in einem ganz, ganz netten Team besetzt wird, mit viel Spaß, dass wir ganz viel auch für unsere Mitarbeiter tun hinsichtlich Weiterentwicklung und freue mich, wenn wir da einen passenden Kandidaten finden.
Definitiv. Und wer die letzte Folge von uns gehört hat zum Thema Workation, also das wäre auch nochmal ein Benefit, was wir jetzt seit Neuestem anbieten.
Ja, genau. Mega.
Deswegen also, ja, bewerbt euch bei uns. Wir würden uns sehr freuen.
Ich konnte auch schon davon profitieren. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. So, Susanne, wir haben ja gehört, dass, also du hast das ja eigentlich schon erwähnt, dass du dich schon vor der All for One und schon vor deiner, sag ich mal, beruflichen Karriere auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt hast. Du hast aber schon auch auf der politischen Ebene, glaube ich, als Ghostwriter ein bisschen fungiert und dich auch für Umweltschutz eingesetzt. Da ist uns was zu Ohren
gekommen. Das interessiert mich jetzt brennend.
Ja, da würde ich gerne mal wissen, wie ist es, also hast du wirklich schon immer auch privat für das Thema gebrannt und dann... Also, und du warst auch noch auf politischer Ebene irgendwie aktiv. Das ist, finde ich, auch sehr interessant.
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist natürlich während meiner Studentenzeit gewesen. Jetzt, ja, gegen Ende des Studiums, aber ich war damals noch Studentin. Und ich habe ja Jura studiert und habe dann den Schwerpunkt Völker-Europarecht und Umweltrecht gehabt. Ich habe dann ein längeres Praktikum in Brüssel und in Straßburg beim Europaparlament gemacht und habe eben dort, es war reiner Zufall, es ging dann darum, wer die Rede schreiben kann. Und der Referent damals von der Fraktion war halt gut beschäftigt und habe dann gesagt, ich mache das. Ja, dann hatte ich das Thema. Und dann hatte ich das Thema relativ häufig. Und damals ging es zum Beispiel um die EU-Osterweiterung, um das Galileo-Projekt, dass Europa eben eigenen Satelliten hat und natürlich auch um diverse andere Umweltthemen. Ja, aber europaweit eben gedacht. Da habe ich dann eben damals schon zumindest mitgestalten können im Rahmen der Reden, ja, was die EU schon mit nach vorne geben kann hinsichtlich Gesetze und Co. Also wenn jetzt dann eine Fraktion zum Beispiel in den Lesungen werden die Gesetzesentwürfe ja dann quasi vorgestellt, mit dafür werben können, also ein bisschen auch Lobbyarbeit, muss ich auch dazu sagen, um entsprechende Gesetze zum Umweltschutz auf den Weg zu bringen.
Also, was war denn aber deine Ambition, als du damals studiert hast? Also wolltest du wirklich
also
auf
ich,
der politischen Ebene
ich,
so?
Ich bin überhaupt nicht irgendwie aktivistisch veranlagt, gar nicht. Aber ja, ich denke, mit Worten kann man viel erreichen und mit Überzeugungsarbeit. Und ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, dort auch zu bleiben oder beziehungsweise, wenn ich das Studium beendet hätte, wieder dorthin zurückzugehen. Ich habe mich dann nachher aus persönlichen Gründen dagegen entschieden, weil ich meinen Mann kennengelernt habe, der etwas älter ist als ich, der schon einen Job hatte, der halt schon örtlich gebunden war. Und dann hat sich das tatsächlich ein Stück weit, will ich sagen, erledigt. Aber ja, ich habe mich dann anderweitig engagiert, privat, genau. Aber es ist tatsächlich ein total spannendes Feld und ich war auch gerne dort. Es hat schon auch Spaß gemacht, weil man hat durchaus die Möglichkeit, und wenn es erstmal nur ein kleines Rädchen ist, wirklich was zu bewegen, weil man ist ja dann mit am Hebel eben diese Gesetze mitzugestalten, was getan werden kann. Ja. Aber
sehr interessant,
auf jeden auch Fall. Jetzt kann ich wirken. Das ist vielleicht ein Punkt, der mir tatsächlich sehr wichtig ist, dass ich wirksam bin. Dass ich mit dem, was ich tue, dann auch ein Zeichen setzen kann und dass das wahrnehmbar ist und nicht einfach irgendwo versandet. Genau. Ja.
Ich muss sagen, ich denke, wir müssen uns bei deinem Mann bedanken, dass er dir bei der Entscheidung sehr geholfen hat, sonst würden wir, glaube ich, hier nicht sitzen.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Ich kann es tatsächlich noch nicht sagen. Also ich habe wirklich, also ich habe das Netzwerk heute auch noch, aber eben auf privater Ebene.
Ich würde sagen, ich glaube, wir machen Deckel drauf und es war wirklich eine super interessante Folge und mit dem wichtigen, spannenden Thema. Danke dir oder wir danken dir, dass du
vielen Dank,
die Zeit hattest für Zeit den Podcast.
Hat, hat lange gedauert, bis wir die Susanne endlich mal für den Podcast gewinnen konnten. Ich wusste das
auch. Wir haben uns nicht getraut.
Wir haben uns nicht getraut, genau. Wir brauchen erstmal 13 Folgen.
Genau. Wir wollen uns erstmal ein bisschen eingrooven und dann haben wir gedacht, komm, jetzt trauen wir uns an die Susanne ran.
Genau. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr über die All for One Group erfahren wollt, könnt ihr uns gerne auf unserer Website oder auf unserer Karriereseite besuchen. Dort sind auch noch neben der Stellenanzeige, die Susanne eben beschrieben hat, auch noch viele weitere interessante Stellenanzeigen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns bewerbt.
Ja. Genau. Falls ihr auch nochmal Fragen habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail an podcast@allforone schreiben.com natürlich. Und wir werden auch nochmal die Stellen in den Shownotes verlinken und freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, auf jeden Fall. Vielen Dank, Susanne.
Vielen Dank, Thomas.
Sehr gerne. War lustig.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.